wir wissen nicht wirklich, wie man ein Startup riesig macht, wie man Business skaliert und sowas. Das lernen wir gerade alles Tag für Tag.
Ist der Demand da? Also wollen die Leute das? Wie kann ich daraus ein profitables Unternehmen bauen? Ich sehe das super, super kritisch, dass so ein Medium, wie du sagst, vor allem dann in privater Hand liegt.
Hey Leute! Herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Herzlich willkommen zurück zu Chianti und Riesling, mittlerweile Folge 17. Mein Name ist Carmine Sena und das ist immer so schwierig auszusprechen, deswegen nennen mich alle Mino. Und mir gegenüber sitzt wie immer meine bescheidene, aber dennoch wunderschöne Freundin und Mitgründerin Paula Vorbeck. Paula, wie geht es dir heute?
Guten Morgen, Welt. Ja, mir geht's gut. Ein bisschen wenig geschlafen wegen meiner Tochter, aber... Was muss, das muss. Und ich freue mich sehr auf die Folge. Wir haben ja einiges zu erzählen, einiges passiert.
Ja.
Ja, freue ich mich drauf.
Kurze Frage vorab. Bist du sicher, dass es wegen deiner Tochter war?
Ja.
Okay, dann hätten wir das jetzt auch geklärt. Sehr schön. Und ich würde sagen, dann steigen wir doch einfach direkt ins Thema ein, während du so schön den Kopf schüttelst. Unsere Hörer mögen das, ich weiß das ganz genau.
Was ist das heutige Thema?
Ja, das heutige Thema ist ein sehr spannendes Thema, denn du bist ja eine kleine Jet-Set-Maus, die ganze Zeit nur unterwegs gewesen. Wir klären gleich, weshalb und wo und wie, warum und wie vor allem deine Reisen mit 300.000 Euro zusammenhängen. 300.000 Euro. Denn das heutige Thema ist Messen, Events, Pitch-Events etc. Und die schönen Gewinne, die man so als Startup, wenn man sich etabliert, wenn man das gut rüberbringen kann, so absahen kann. Und wir haben ja auch schon mal vor einer Weile, ich weiß gar nicht, ob es in unserem ersten Podcast bereits war, wo wir über Compounder an sich gesprochen haben oder mal dann und wann dazwischen eingestreut haben, haben wir ja schon ein bisschen erzählt darüber, dass wir eigentlich in einer ganz komfortablen Situation waren, nämlich immer über Stipendien oder Gewinne bis heute finanziert zu sein, was die Firma angeht. Und jetzt so langsam, das wisst ihr ja auch, haben wir auch bereits drüber gesprochen, sind wir ja in der Finanzrunde. Aber Paula, erzähl doch mal, wo warst du, was hat es mit diesen 300.000 Euro auf sich und kann ich jetzt eigentlich in Rente gehen?
Schön wär's. Tatsächlich noch nicht ganz, aber ich war letzte Woche 3 Tage lang in Berlin mit unserer wundervollen Co-Founderin Evelyn. Und natürlich auch mit Victoria. Genau, wir waren in Berlin, weil dort das größte Event stattgefunden hat für Startups, die aus Hochschulen gegründet wurden. Und zwar aus Europa. Das bedeutet, es waren, ich glaube, 50 Startups aus 40 europäischen Universitäten da. Also es waren griechische, portugiesische, finnische, britische, alles Mögliche, was man sich vorstellen kann aus Europa, war da. Und sind in 2 Kategorien gegeneinander angetreten. Das eine ist ein wissenschaftlicher Zug gewesen, also ein Science Track, und der andere war Business und Innovation Track, und in dem waren natürlich wir. Und dieses Event dreht sich eigentlich nur um Investorengespräche. Das bedeutet, wenn man nicht gerade auf der Bühne ist, networkt man eigentlich und lernt Leute kennen, und es waren sehr viele Investoren auch da, auch auf der im Publikum dann nachher bei der Präsentation, beim Pitch. Und es war, ich sag mal, erstmal natürlich ein bisschen angespannte Stimmung, weil es waren so die Startups, die sich vernetzen wollten, aber auch irgendwie konkurriert haben. Und es waren auf der anderen Seite die Investoren, die natürlich dann die, ich sag mal, Elite auf der anderen Seite widerspiegeln, wo man da natürlich hin will, ja?
Klar, ja.
Wir haben uns das aber irgendwie gar nicht so zu Herzen genommen, weil wir gedacht haben, puh, also hier rennen Ideen rum, die retten echt die Welt, ja. Also wir hatten da Startups, die haben CO2 aus der Luft gefiltert, die haben Wasser gereinigt, um mehr Trinkwasser schaffen zu können. Also es gab Ideen, wirklich, da bist du vom Stuhl gefallen, ja. Es gab Roboter, die da rumgelaufen sind und so, also abgefahren. Allerdings war es doch dann am Ende ein Pitch-Event, das heißt, der beste Pitch gewinnt. Und wir waren erst im Halbfinale. Jeder Zug, also von Wissenschaft und Business, hatte ein Halbfinale erst, wo man 2 Minuten pitchen musste und 5 Minuten Fragen beantworten musste, um dann ins Finale einzuziehen. So, ins Finale kamen dann die letzten 8. Und wir haben es tatsächlich geschafft, im Halbfinale die Jury von uns zu überzeugen, mit der Aussage im Nachhinein, dass wir nicht nur den besten Pitch hatten, sondern einfach am besten auf die Fragen geantwortet haben. Mhm. Also ja. Es hieß, die anderen Startups hatten keine Antworten. Das ist leider so, dass die besten Ideen meistens am besten vorgetragen dann einfach nachher dastehen und nicht wissen, was sie sagen sollen. Und das ist natürlich dann ganz schlecht, weil ein Text auswendig lernen, 2 Minuten lang, kann jeder. Aber klar. Nachher dann wirklich ins Detail zu gehen und jede Frage aus dem Stand über sein Startup zu beantworten, das ist natürlich dann die Kunst, beziehungsweise das kann man, wenn man wirklich tief drin ist. Ja? Und das haben wir, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht. Also wir konnten wirklich alles auf den Punkt beantworten. Sind dann ins Finale gekommen, unter die letzten 8, und haben dort dann tatsächlich gewonnen. Also wir waren dort, haben uns die anderen Pitches auch angeguckt und zu uns kamen nachher Investoren und haben gesagt, wir wären auch im Halbfinale zum Beispiel die einzigen gewesen, die nach Geld gefragt haben auf einem Investoren-Event. Mhm. Ja, also keiner hatte im Pitch wirklich gesagt, ich suche so und so viel Geld. Ja, wir haben das ganz deutlich gesagt und haben auch nachher die Frage gut beantwortet, was wir mit dem Geld machen wollen. Mhm. Das war überzeugend. Dann war die Frage, was habt ihr in der Zukunft vor? Also ihr sucht jetzt einen Investor, aber sucht ihr auch nur Geld oder sucht ihr vielleicht auch Mentoren und so weiter? Das konnten wir gut beantworten. Es war ein Event, das für Startups war, die aus Hochschulen gegründet waren. Das heißt, jeder wusste ganz genau, dass keiner dieser Gründer große Arbeitserfahrung hatte vorher. Mhm. Ja. Das haben wir sogar gesagt. In den Fragen habe ich noch gesagt, pass auf, wir suchen nicht nur Geldgeber, sondern auch jemand, der uns an die Hand nimmt und betriebswirtschaftlich weiterhilft, weil wir keine riesen Lebensläufe haben. Können wir nicht haben. Wir haben einen Bachelor gemacht, haben studiert, haben gegründet und los ging's, ja?
Ja.
Das hatten wir auch schon als Folge. Wir wissen nicht wirklich, wie man ein Startup riesig macht, wie man Business skaliert und sowas. Das lernen wir gerade alles Tag für Tag, ja? Und das hat die, glaube ich, auch sehr beeindruckt, so. Und, also, so war das Feedback. Und im Finale haben wir dann tatsächlich erstmal, also waren wir wieder sehr gut, fand ich. Wir waren auf einer sehr großen Bühne vor sehr vielen Menschen, haben das aber relativ gut ausblenden können und haben, glaube ich, ganz gut gepitcht. Und dann war dieses Event dotiert mit 3 Millionen Euro Preisgeld.
Nicht als Einzelpreis, ne?
Genau, verteilt auf verschiedene Startups so. Und das waren nicht nur Preisgelder, sondern vor allem Investment-Offer. Also manche Startups haben da, die auch nicht im Finale waren, das hatte damit nichts zu tun, sondern die Startups, die für die Investoren halt interessant waren, haben dann zum Beispiel Investment-Offer von 400.000 Euro bekommen, 600.000 Euro bekommen, nochmal 600.000 Euro. Also das war wirklich krass, weil das natürlich auch Technologien sind, die Geld brauchen. Ja, genau. Also die müssen erstmal produziert werden für ein paar Millionen. Da sind 600.000 erstmal gar nichts. So, wir haben als allerersten Preis den 25.000 Euro Media-Budget von Dieter von Holzbrink Ventures. Dieter von Holzbrink sagt euch wahrscheinlich eher nichts. Dieter von Holzbrink Media Gruppe, denen gehört eigentlich alles. Zeit, Handelsblatt, alles, was man so kennt.
Genau, ja. Die großen Publikationen. Ja.
Genau, die sind sehr, sehr verbreitet und natürlich für uns gut, weil wir so uns jetzt auch nochmal mit den 25.000 Euro Media Budget, die werden schnell weg sein, weil es ist wahrscheinlich auch sehr teuer, da was zu publizieren, aber das können wir auf jeden Fall sehr gut nutzen. Das war der allererste Preis, der auf dem Event vergeben wurde und wir dachten erst, wow, okay, cool, das ist ein tolles Geschenk, vielen, vielen Dank, aber jetzt war's das. Und dann ging es halt nachher darum, nach den ganzen Investment-Offer, wer gewinnt die Tracks, wer gewinnt Business und Innovation und wer gewinnt Wissenschaft. Und wir haben tatsächlich Business und Innovation gewonnen. Mhm. Es war unfassbar, ja, ich sag mal, überraschend. Wir haben da mit null gerechnet. Alle wussten es um uns rum, haben alle Videos gemacht für unsere Reaktion. Wir konnten es überhaupt nicht glauben, sind vom Stuhl gekippt. Dieser Preis beinhaltet 20.000 Euro Preisgeld, Cash von Audi, also von der Audi Denkwerkstatt. Er beinhaltet 250.000 Euro Investment-Offer. Und mit diesen Investoren, die uns das angeboten haben, sind wir jetzt ja gerade auch in der Due Diligence. Vielleicht kannst du gleich nochmal erklären, was eine Due Diligence ist. Ja. Sind quasi da jetzt weitergekommen, gucken mal, ob das ein guter Fit ist oder nicht. Aber auf jeden Fall liegt das Geld auf dem Tisch. Und wir hatten einen Workshop gewonnen von McKinsey. Problem Solving kostet normalerweise auch sehr viel Geld und den sind wir gerade auch am Organisieren. Da konnten wir unsere Fragestellungen einreichen, was wir so für Probleme momentan sehen bei uns und die helfen uns, das zu lösen.
Cool.
Genau.
Ja.
Und ja, das war natürlich ein Mega-Gewinn für uns, hilft uns sehr, sehr weiter. Und das war, glaube ich, der erste Teil dieser Reise, den wir dementsprechend auch fast 300.000 Euro. Das hat es damit auf sich, was du gerade so schön angeteasert hast. Ist natürlich ein auf den anderen Tag alles kurz mal verändert worden. Ne? Also wenn man sich danach mein E-Mail-Postfach, mein LinkedIn angeguckt hat, das ist explodiert. Mhm. Plötzlich hatten wir ja 7, 8 Investorengespräche in 2 Tagen, jetzt am Donnerstag und gestern. Einfach weil so viel Aufmerksamkeit auf uns lag und man einfach merkt, sobald einer auf dich aufmerksam wird und dich gut findet, wollen alle anderen auch, weil sie Angst haben, was zu verpassen. Und das hat man, glaube ich, sehr, sehr stark gemerkt.
Absolut. Lass mich mir hier mal kurz einhaken. Ein paar Sachen, die mir jetzt bei deiner, ich will gar nicht sagen Litanei, sondern es ist ja auch eine spannende Erzählung, direkt aufgefallen sind. Erstens muss man ja hier ganz groß mit dazu sagen, Paula, du hast gepitcht. Und zwar alleine tatsächlich. Und ich habe mir die Pitches beide dann auch angeguckt. Im Livestream wollte ich sie mir angucken, habe leider den Wissenschafts-Livestream erwischt. Ich wusste nämlich nicht, dass das 2 verschiedene Tracks sind. Und habe da auch schon die ganze Zeit, wie du sagst, gedacht, Mama mia, was sind das für Ideen? Also ich meine, da reden wir über große, innovative, wissenschaftliche Sachen. Wie du sagst, da kommt man mit 600.000 Euro nicht weit, weil die Technologie muss erst entwickelt werden. Aber das waren fantastische Dinger. Aber das Gute an YouTube-Livestreams ist ja, dass man zurückspulen kann. Und deswegen konnte ich mir dann erstmal den ersten Pitch anhören und die Fragerunde, die wirklich super, also dein Pitch war super gewesen, die Fragerunde war der dann du und Evelyn zusammen, habt ihr super beantwortet gehabt und auch der Finalpitch war super, super gewesen und die Fragestellung sowieso auch in dem Fall. Und von daher konnte man das wirklich, wie du sagst, sehr gut sehen, dass im Vergleich zu den anderen, deren Pitches ich mir dann im Nachgang auch nochmal angeguckt habe, im Vergleich dann, aber nur vom Finale, man eben wirklich gut sehen konnte, dass das ein großer Unterschied war zwischen der Souveränität, wie ihr die Fragen dann beantwortet habt zu unserem Business, gegenüber den anderen. Und da kommt mein zweiter Punkt mit ins Spiel. Wie du eben gesagt hast, ich finde, es ist ein so großer Unterschied zwischen einem Konzept, einer Idee und zu wissen, wie man die cool rüberbringen kann und der, ich sag mal, Wirtschaftlichkeit und der Business-Seite dahinter. Denn jeder kann theoretisch eine richtig geile Business-Idee haben. Um Gottes Willen, jeder. Wir sind alle kreativ genug und selbst wenn es jetzt nicht, ich sag mal, aus der eigenen Kreativität geboren ist, aber man läuft ja im Laufe seines Lebens ganz oft gegen irgendwelche Wände und denkt sich, boah, das Problem könnte man doch eigentlich irgendwie anders lösen. Und das Schwierige daran ist dann, aus dieser Idee letztendlich ein wirklich florierendes oder generell profitables Business bauen zu können. Und das ist dann genau der Unterschied. Man unterscheidet dann eben die Person genau daran, weil wie du sagst, man kann natürlich einfach 2 Minuten eine Präsentation auswendig lernen, aber wenn man keine einzige Frage zu seinem Businessmodell richtig beantworten kann, weil man sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, dann ist man überhaupt auch noch nicht mal eigentlich weit genug, um überhaupt an so einem Event teilzunehmen. Weil es doch klar, dass im Anschluss daran dann Fragen gestellt werden. Und wir hatten es ja schon auch in unseren persönlichen Gesprächen danach, als wir uns über das Event unterhalten haben, da hattest du ja auch ein bisschen was von manchen Fragen, die anderen Leuten gestellt wurden, wo die einfach dann auf der Bühne standen und sich gegenseitig angeguckt haben und nicht mal wussten, wie sie überhaupt, also was diese Frage bedeutet, wo wir dann, ich sag mal, von grundständlichen BWL-Begriffen reden. Und ich meine, du musst zumindest, selbst wenn du selbst nicht der BWLer bist, musst du jemanden in deinem Gründungsteam haben, das haben wir ja schon gesagt, der ja diese Fähigkeiten mitbringt, weil sonst kannst du kein profitables Unternehmen aufbauen. Weil diese Wirtschaftlichkeit, zumindest die Grundsätze, die muss man können. Die können wir auch alle, ja. Wir brauchen die Unterstützung halt dann eben in dem Bereich, aus diesem grundsätzlich funktionierenden Unternehmen ein großes, sehr gut funktionierendes Unternehmen zu machen, ne? Und das finde ich, ist sehr, sehr wichtig und das ist vielleicht auch für unsere Hörer eben ganz interessant. Sobald ihr eine Idee habt, diese Idee alleine reicht natürlich nicht, um da draußen ein Unternehmen zu machen. Ihr müsst gucken, ist der Demand da? Also wollen die Leute das? Wie kann ich da draußen ein profitables Unternehmen bauen? Wie sieht mein Geschäftsmodell aus? Also wie kann ich damit Geld machen und so, ne? Das ist schon was Wichtiges, ne?
Ja, und das ist auch das, was die Investoren am Ende interessiert. Also es tut mir leid, alle reden von Impact und Mehrwert und was weiß ich, das ist alles wichtig.
Ja.
Aber im Endeffekt interessiert es einen Investor, ich gebe da Geld rein, wie kann ich daraus mehr Geld machen? Ja, genau. Einfach, das muss ja auch so sein. Weil wenn jeder nur sagen würde, ich gebe Geld rein, aber mich interessiert nicht, ob da mehr Geld rauskommt, dann gibt es irgendwann kein Geld mehr zum Rausgeben. Dementsprechend muss das sich ja vermehren und man muss einfach eine klare Strategie aufzeigen, wie das klappt. Ja. Und das natürlich in 2 Minuten zu machen. Also das fand ich auch ein bisschen unfair gegenüber dem Science-Leuten zum Beispiel.
Ja.
In 2 Minuten kannst du so ein wissenschaftliches Projekt einfach nicht erklären. Da brauchst du schon 5 Minuten, um nur das Problem zu erklären. Ja,
absolut.
Und die Lösung dann an sich nochmal zu verpacken und zu genau zu erklären, wie Technologie funktioniert, kannst du nicht in 2 Minuten machen. Da hatten wir den Vorteil, ne?
Deswegen waren auch viele der Fragen, die ich habe ja den Wissenschaftszweck aus Versehen dann für 20 Minuten oder eine halbe Stunde eben geguckt habe. Viele der Fragen waren dann tatsächlich auch, ich habe noch nicht so ganz verstanden, was ihr da eigentlich macht oder wie ihr daraus Geld macht. Ja, ist klar, wie du sagst, wenn du in 2 Minuten erstmal erklären musst, was diese, ich sag mal, irgendwie gesundheitliche Auswirkungen und so weiter und so fort von dem, was du da untersuchst, überhaupt ist, da bleibt dir überhaupt gar keine Zeit, um den Rest zu erklären.
Ja. Deswegen waren die ja auch in einer Kategorie und haben nicht gegen uns konkurriert, sage ich mal. Ja. Aber die anderen Business- und Innovation-Leute, die haben halt auch, ich sag mal, zum Teil einfach keine Antworten gefunden. Ne? Mhm. Und da ist halt, also der heißt Business und Innovation. Da geht es darum, wie schaffst du es, deine innovative Idee in profitables Business zu wandeln. Ja? Und wenn du das halt nicht kannst, wenigstens im Gedanken nicht, ja, dann wird das halt nichts. So, aber ist auch egal. Also wie gesagt, es waren tolle Ideen da. Es waren ganz tolle Gründerteams. Viele, die nachher auch noch zu uns kamen und wir uns alle super vernetzt haben und wie so eine große Familie dann nach Hause gegangen sind. War wunderbar, hat mich sehr gefreut. Und von dort aus ging es dann eigentlich fast direkt, also mit kurzem Stopp in Hannover bei Evelyns Eltern, ging es eigentlich weiter nach Bielefeld. Und in Bielefeld war von Montag bis Mittwoch der EdTech Summit, EdTech Next Summit. Mhm. Das ist quasi so für uns eins der wichtigsten Events gewesen, weil natürlich alle, die irgendwas mit Bildung zu tun haben, dort waren. Ja, sowohl Investoren als auch andere Partner, die vielleicht mit uns irgendwie mal eine Partnerschaft eingehen könnten. Mhm. Andere Startups, andere Unternehmen, etablierte Unternehmen, Marktführer waren da. Also war ganz toll. Und haben auch viele, viele Kontakte da knüpfen können. Auch da haben wir nochmal gepitcht. Auch da sind wir vom Viertelfinale nochmal ins Halbfinale gekommen. Da dann aber nicht gewonnen. Ist aber auch nicht so schlimm, weil da halt auch viele dieser EdTech-Fokus halt war. Und da sind halt so Lern-Apps begehrter als jetzt Studienbewerbungsplattformen. Mhm. War aber auch nicht schlimm. Die Ideen waren auch klasse und haben es voll verdient gehabt. Aber wir haben halt da auch wieder wichtige Kontakte rausziehen können, die auch nochmal das bestätigt haben, was wir in Berlin erzählt haben. Ne? Was unser Fokus ist momentan, haben wir da halt umgesetzt. Das war ganz gut. Genau, und jetzt kommen jetzt halt diese ganzen Investorengespräche. Und Mino, ich habe dich gerade nochmal gebeten, erklär doch nochmal, was eine Due Diligence ist und was wir da gerade durchmachen müssen.
Sehr gerne. Ich schiebe nur eine Sache noch kurz voran, einfach zur Erklärung auch nochmal. Ich glaube, weil über diese Begriffe haben wir noch nicht gesprochen im Podcast, aber so EdTech, ne, dieses Wort, das ist eine Kurzform von Educational Technology, also Bildungstechnologie. Das heißt, alles in diesem Bereich, wir gehören auch damit mit rein, weil wir ja im Bildungsbereich ein Technologieunternehmen haben. Es gibt auch Fintech, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, das ist Financial Technology, das sind dann so Sachen wie diese digitalen Banken und sowas. Also nur, um das mal kurz mit einzuschieben, damit ihr auch mal so ein bisschen was über die Begrifflichkeiten wisst. Genau, und jetzt hast du ja gesagt, Mino, erklär doch mal, was Due Diligence ist. Ach, nochmal so ein englischer Begriff. Da freut sich meine Omi, die gerade zuhört. Liebe Grüße, erstmal genau. Und sie freut sich auch immer, dass wir die Sachen so gut erklären. Due Diligence ist dieser Prozess, der sich quasi anschließt, nachdem ein Investor oder Business Angel oder eine Privatperson, die gerne quasi Geld in ein Unternehmen schießen möchte, dann Einblick in die Geschäftszahlen und die Geschäftsunterlagen etc. bekommt. Es wird also wirklich geprüft, wie sieht das Unternehmen gerade aus, wie viel Geld ist noch da, wie stehen die Gründer da, wenn Lebensläufe beispielsweise auch alles sich nochmal im Genauen angeguckt. Weil alles, was man davor macht, ist ja im Prinzip nur mit den in Anführungszeichen nur, mit den Investoren zu sprechen und sie von der Idee zu überzeugen und gegebenenfalls auch erstmal von den Konditionen, vom sogenannten Term Sheet, also das sind die Konditionen, zu denen eine Investition erfolgt, das ist dann sowas wie die Unternehmensbewertung und die Anteile, die dann für die Summe, die der Investor eingibt, dann ausgezahlt werden, das hängt ja alles miteinander zusammen. Nachdem das quasi erstmal geklärt ist, wird dann geprüft im Nachgang über die Due Diligence, hat denn das Unternehmen wirklich diesen Wert? Also macht es den Umsatz, den wir besprochen haben? Hat es diese Kostenstruktur, die wir besprochen haben? Hat es wirklich so viele Mitarbeiter? Ne? Und hat es wirklich diese Intellectual Property, also quasi das Copyright an den eigenen Marken oder eben, wenn man irgendeine besondere Form von Produkt geschaffen hat, Patente oder sowas? Ja? Und erst wenn dieser ganze Prüfprozess, also die Due Diligence ist quasi ein Prüfprozess, wenn der absolviert wurde, und der Investor sich dann davon überzeugt hat, dass alles quasi so ist, wie es vorher angekündigt wurde, erst dann wird der Vertrag endgültig unterschrieben und das Geld fließt. Ja. Manchmal, wenn man es in Form von Wandeldarlehen macht, wie wir das ja auch schon bereits besprochen haben, hat man, weil dann der Prozess einfach ein bisschen schneller vonstatten geht, sind meistens solche Klauseln drin, wenn man nicht direkt die Due Diligence haben möchte, dass man zumindest jederzeit, wenn man möchte, den Zugang dazu hat. Wir haben ja, kann man ja sagen, wir haben ja ein schon bereits zugesichertes Investment gehabt und in dem Fall ist das Geld schon geflossen, bevor die Due Diligence überhaupt gemacht wurde, beziehungsweise derjenige, das ist ein Privatinvestor, hat darauf verzichtet, quasi eine Due Diligence zu machen. Aber in dem Vertrag ist festgehalten, der Investor kann jederzeit darum beten.
Bitten.
Genau, ja. Im Handelsgesetzbuch ist das nämlich festgehalten, dass man das auch erlauben muss und dass eigentlich so ein Prozess erfolgen muss, bevor eine große Investitionssumme fließt.
Hm? Ja, klar, der hat ja auch Sorgfaltspflicht und es ist ja auch wirklich teilweise so, dass der Investor manchmal fremdes Geld verwaltet, also nicht nur sein eigenes, sondern halt auch andere Investoren mitverwaltet in einem Fonds. Dieser Fonds muss natürlich gucken, dass das Geld bestmöglich eingesetzt wird. Das ist auch alles verständlich und es ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess, weil du dich einfach brutalen Fragen stellen musst und du musst top vorbereitet sein.
Ja.
Das merken die Investoren auch sofort, wenn du irgendwas nicht gut beantworten kannst. Ich meine, in der Stage, in der wir sind, sehr, sehr frühphasig noch, kann man gar nicht so viel überprüfen. Ja, da gibt es nicht so viel Zahlen zu validieren und so. Ja. Aber es ist halt schon so, dass man von den Gründern hören muss, was der Plan ist und wo wir hinwollen, was wir mit dem Geld machen wollen. Und ja, da sind wir gerade drin. Und es muss natürlich nicht nur auf der einen Seite passen, sondern auch persönlich. Auch für uns muss es passen, dass der Investor jetzt reinkommt, weil mit diesem neuen Gesellschafter hat man halt echt viel zu tun und viel Kontakt. Deswegen muss da das Verhältnis auch einfach stimmen. Ja. Also wir werden sehen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Es ist einiges passiert. Unser ganzes, ich sag mal, auch operative Geschäft hat sich jetzt natürlich verändert, dadurch, dass wir jetzt mehr Kapital zur Verfügung haben. Wir haben ja einen Privatinvestor schon mit reingenommen jetzt. Das heißt, wir sind jetzt wieder ziemlich liquide, können jetzt wieder gut Marketing machen und so weiter. Deswegen, wir werden jetzt unsere Schiene einfach mal durchziehen. Und wenn es Neuigkeiten gibt mit der Due Diligence, wenn wir da wirklich einen Deal abgeschlossen haben, dann werden wir das natürlich hoffentlich dann in der übernächsten Folge hier verkünden können.
Genau.
Falls nicht, werden wir weiterhin auf der Suche sein, weil wir dann das Kapital doch dennoch benötigen. Aber wir werden uns dann schon rausnehmen zu sagen, hier hat es nicht gepasst, wir gucken uns woanders um. Ne? Genau. Weil wir ja jetzt auch wissen, es ist schon möglich, an Geld zu kommen. Ja? Wir müssen halt nur dann ja noch ein bisschen weitersuchen. Ich wäre halt froh, wenn die Finanzierungsrunde abgeschlossen wird noch in diesem Jahr, weil wir einfach dann uns voll operativ konzentrieren können und die Plattform weiter ausbauen können. Ne? Das wäre mein Wunsch.
Genau.
Aber wir werden sehen. Wir werden weiter drüber berichten und ich hoffe, wir haben noch gute Neuigkeiten dieses Jahr.
Absolut. Wir machen dann ein richtiges Thema dann draus für diejenige Folge, erzählen euch dann auch wirklich, wie die gesamten Gespräche waren und wie der Prozess dann abgelaufen ist und so und können euch dann auch bestimmt so ein kleines bisschen Insights, ohne natürlich Namen zu nennen oder so, sagen, weshalb man sich mal für die einen, mal gegen die anderen quasi entschieden hat, weil wie du sagst, das ist etwas, was man sich ab einem gewissen Status auch herausnehmen kann, denn es muss ja auch, wie du sagst, zwischenmenschlich stimmen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig.
Ne? Genau. So,
sehr gut. Also wie ihr seht, Leute, solche Events können einen sehr, sehr weit bringen, sind sehr, sehr hilfreich. Und auch wenn es nur, ich sag mal, die Exposure, also zur Schaustellung des eigenen Unternehmens ist, ja, wie du sagst, bei der AdTech Next haben wir ja jetzt nichts gewonnen. Außer, in Anführungszeichen, außer natürlich, dass wir bekannt geworden sind dadurch. Weil wenn man sich natürlich dort rumtreibt, wo die Leute sind, die in der Industrie oder in dem Markt, in dem man agiert, quasi zu den Großen gehören, dann wissen die auch schon mal Bescheid. Das kann auch dafür sorgen, dass wenn natürlich Berichterstattung über solche Events gemacht wird, dass man dann auch mit auftaucht und das dann auch sich entsprechend auf die Nutzer abwälzt, also dann quasi Kunden etc. davon Wind bekommen. Und das ist natürlich für alle Leute, die an sowas teilnehmen, ein großer Benefit. Und wenn man dann auch noch Geld extra bekommt, dann ist das natürlich nochmal die Kirsche auf der Sahne, wie man so schön sagt. Ne?
Auf der Sahne, genau. Also noch eine Sache, wir haben ja nächste Woche noch das nächste Event, da gehen du und ich diesmal nach Essen zum Hochschulbarcamp. Mhm. Und da wollte ich noch sagen, also natürlich habt ihr da draußen wahrscheinlich nichts mit Hochschulen zu tun oder mit Bildung oder sonstigem, aber habt vielleicht euer eigenes Startup und kämpft an eurer Front. Und auch für euch gibt es irgendwo da draußen Hochschulbarcamp. Also auch für euch gibt es diese Events. Jede Industrie macht das und jede Industrie versammelt sich irgendwo. Evelyn ist Montag, Dienstag komplett zwar online, aber komplett auf einem anderen Event, das in Berlin stattfindet. ICEF, da treffen sich quasi Bildungsagencies und Hochschulen und Bildungsanbieter wie wir, also Dienstleister, und vernetzen sich und knüpfen Partnerschaften und so. Also einfach überall sein, weil aus jedem Event, egal ob es nur ein wichtiger Kontakt ist, ist ganz egal. Du bist 3 Tage irgendwo und hast dann am Ende einen, der dir wirklich weiterhilft, aber der eine macht's dann, weißt du? Genau. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das macht, vor allem jetzt in dem Status, in dem wir sind, dass wir einfach rausgehen, die Leute von uns erfahren, wir sind da, wir machen was, und das ist natürlich auch für Investoren attraktiv, ja, dann zu sehen, okay, da bewegt sich was, die sind überall, die geben Gas, die sind am Start und so. Das auf jeden Fall machen, auch wenn es anstrengend ist, auch wenn Networking manchmal auf den Sack geht, auch wenn Gespräche führen anstrengend ist, ja, das wissen wir alles, und wir sind auch teilweise echt am Ende gewesen, wir waren auch jetzt nach dieser Woche einfach wirklich platt. Aber es hat so viel gebracht und man ist so stolz am Ende und so froh. Weil hätte man das nicht gemacht, vor allem wir haben gedacht, wir fahren nach Berlin und werden komplett abgeschlachtet. Ja? Also wir hätten nie gedacht, dass es so ausgeht. Wir haben gedacht, alles klar, wir präsentieren uns, die Leute sehen uns und vielleicht kommen 1-2 Investorengespräche zustande. Das war unsere Hoffnung. Ja?
Ja.
Und dass es so ausging, hätte keiner gedacht, aber das hätten wir natürlich nie erfahren, wären wir nicht hingegangen.
Genau.
Dementsprechend überall hingehen, bewerbt euch, wenn Absagen kommen, egal. Und das ist auch noch eine letzte Sache, will ich noch sagen. Zu uns kam dann eine Frau und meinte, boah, niemand anderes hätte diesen Preis mehr verdient als ihr. Ihr seid so souverän und habt das so toll abgespult und seid echt, als hättet ihr das schon 3000 Mal gemacht. Ja, ganz haben genau. Wir haben es 3000 Mal gemacht und wir sind 2999 Mal auf die Fresse gefallen, so teilweise, ja. Also, nee, wir hatten noch andere Erfolge, aber wir haben nie den ersten Platz gemacht. Immer nur Zweiter, Dritter, gar nicht drin, nie erwähnt. War schön, dass ihr hier seid, stets bemüht, so in dem Sinne. Aber jetzt das erste Mal so richtig erster Platz, Aufmerksamkeit voll auf uns.
Und vor allem auf so einem Event, ne? Also.
Genau, ja, war toll, war auch verdient, sage ich ganz ehrlich, aber es ist halt vorher sehr, sehr oft nicht der Fall gewesen, ja, deswegen, also Leute, wenn ihr jetzt 5-mal irgendwo wart und nie was geschafft habt, dann gebt nicht auf, bitte, ja, das kann auch noch 200, 300 Mal so kommen, aber irgendwann wird es klappen, weil ihr habt nie aufgegeben und das merkt man euch an. Und jede Frage, die euch gestellt wird, habt ihr schon 100 Mal gehört. Und 50 Mal könnt ihr sie nicht beantworten, aber die zweiten 50 Mal könnt ihr sie gut beantworten.
Genau.
So, und das, so läuft das Spiel, ja. Und das einfach wirklich bedenken.
Absolut. Das ist doch ein schönes Schlusswort dafür.
Was ist passiert?
Ja, Leute, kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Was ist passiert in den letzten 2 Wochen? Klar, wir fangen wie immer mit unserem gewohnten Thema an. Wir werden das auch bis zum Ende durchziehen, bis dieser schreckliche Krieg in der Ukraine endlich zu Ende ist, werden wir das weitermachen, weil wir werden nicht kriegsmüde.
Ja.
Wir werden dieses Thema nicht untergehen lassen. Es ist einfach zu wichtig und wir müssen einfach drüber sprechen, weil was da einfach los ist, ist echt von einem anderen Stern. Also das kann einfach nicht mehr sein. Also Russland attackiert die Ukraine momentan mit Kamikaze-Drohnen aus dem Iran. Das bedeutet, diese Drohnen fliegen dann über Gebiete und stürzen sich kamikaze-mäßig in Gebäude, in Infrastruktur, auf Zivilisten und so weiter. Ja, und das ist natürlich auf der einen Seite extrem Materialverschwendung, ja, aber auf der anderen Seite, damit die halt nicht also die werden natürlich auch beschossen und so werden sie halt auf jeden Fall irgendwas treffen. Ja, das ist halt die Strategie dahinter.
Ja.
Es ist nun das Ende der Teilmobilisierung in Russland angebrochen. Das bedeutet, die ersten Soldaten sind bereits an der Front. Ja, also Russland, der russische Präsident Putin hat ja die Teilmobilisierung befohlen. Das bedeutet, es werden auch Leute eingezogen im Land. Da gab es ja dann auch die riesen, ich sag mal, Flüchtlingswelle von verängstigten Männern, die jetzt in Krieg müssen. Nach vielen Meinungen von Militärexperten ist die russische Armee allerdings in einem desolaten Zustand. So. Das sind immer so Aussagen, finde ich, auch aus der Presse. Wir können auch nur auf die Presse zurückgreifen. Wir können verschiedene Quellen zu Rate ziehen, aber wir wissen nicht, was da vorgeht. Das muss man ganz klar sagen.
Ja.
Wir können nur die Gerüchte, sag ich mal, von diesen mutigen Journalisten, das sind ja keine Gerüchte, die wissen ja, was vor Ort vorgeht und berichten darüber ganz tapfer auch, das kann man ja dann nur weitergeben und wiedergeben, aber wir wissen natürlich nicht, wie es tatsächlich da aussieht. Das muss man immer dazu sagen. Ja. Momentan ist es so, dass Putin angeblich der Ukraine den Bau einer schmutzigen Bombe vorwirft, also einer Bombe, die durchaus gefährlicher ist als normale Sprengbomben, sage ich mal, die dann irgendwie auch nukleares Material beinhalten können, ne? Also solche Sachen, aber angeblich ist da nichts dran. Das ist angeblich völliger Fake, wieder Fake News. Ja. Wie gesagt, die beiden Seiten werfen sich natürlich auch Dinge an den Kopf. Und es war auch irgendwie ja auch diese Rede von so einem Staudamm, der besetzt ist. Und die Ukraine wirft Russland vor, die komplett vermint zu haben, diesen Staudamm. Und wenn dieser hochgehen würde, ja, weil wenn Ukraine diesen Staudamm zurückerobern würde und der dann hochgehen würde und explodiert, dann werden Teile des Südens, glaube ich, waren's, komplett überschwemmt, ja, also da würden dann auch ganz viele Menschen einfach überschwemmt werden und dieser ganze Bereich da unten im Süden von der Ukraine wäre nicht bewohnbar für lange Zeit. Also es wäre eine totale Katastrophe, eine Riesenkatastrophe und man weiß natürlich nicht, was es war, was es nicht war. Ganz schlimm, die Rückeroberung der annektierten Gebiete stockt aufgrund von schlechtem Wetter und schlechter Ausrüstung. Also die Ukraine kommt dann nicht wirklich voran. Ja. Es ist ja auch so, dass jetzt Russland gerade wirklich darauf geht, Infrastruktur, sanitäre Infrastruktur, Wasserleitungen und sowas zu zerstören, damit jetzt, wenn dieser harte Winter kommt, der ist in der Ukraine halt auch wirklich hart, die Zivilbevölkerung natürlich zu brechen. Ja, das ist natürlich deren Ziel, dass sie irgendwann sagen, ey, ich kann nicht mehr, wir haben hier kein fließend Wasser, uns ist arschkalt, wir kommen nicht mehr weiter und wir müssen aufgeben. Das ist natürlich das Ziel, aber ich schätze die Ukrainer mal so ein, dass sie das nicht einfach so sagen werden. Ja, also die stehen ja ganz eisern hinter ihrem Land, ja, und wollen das unbedingt weiterführen. Steinmeier war, also unser Präsident Frank-Walter Steinmeier war in der Ukraine, sagt weitere Hilfe zu und sagt auch, nach Ende des Krieges stehen wir an der Seite der Ukraine für den Wiederaufbau des Landes. Hoffen wir, dass es da noch eine Ukraine gibt. Ja. Sonst ist es halt Russlands Aufgabe, ihr eigenes Land, sage ich mal, wieder aufzubauen, weil sie zerstören es momentan, wenn sie es komplett einnehmen wollen, dann hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie es ausgeht. Wir wissen nicht, wie die Lage tatsächlich vor Ort ist. Ja. Aber das ist momentan so der Stand der Dinge.
Ja, und so wie das eben klingt, redet man ja auch mittlerweile dann nicht mehr von einem Eroberungs-, sondern von einem Vernichtungskrieg. Weil wie du sagst, es wird alles kaputt gemacht. Und davon hätte ein Eroberer auch nicht sonderlich viel. Denn es ist ja nichts mehr da, das man dann verwalten kann. Und das ist schon sehr perfide, gerade das mit den Kamikaze-Drohnen aus dem Iran. Ne, das auch so ein bisschen zeigt, dass das, also nach Expertenmeinung eben zeigt, dass Russland auch an der Kapazitätsgrenze kratzt, was die eigenen Vorräte angeht, militärische. Ne, und dann eben aus dem Ausland auch Bomben benötigt. Und es ist auch eine perfide psychologische Kriegsführung, ne, einfach die normale Infrastruktur zu zerbomben, einfach um die Moral der Zivilbevölkerung zu brechen. Das ist nicht auszuhalten, sowas.
Ne? Ja.
Kommen wir von einem sehr traurigen zu einem sehr lustigen Thema. Denn, das habt ihr bestimmt mitbekommen, aber die UK, Großbritannien, ist ja momentan in turbulenten Zeiten. Und naja, wir haben jetzt den dritten Premierminister innerhalb der letzten, was waren es, 2 Monate, 3 Monate? Wir haben ja über alle 3 bereits berichtet, also den Abgang von Boris Johnson, die Einberufung von Liz Truss. Und naja, jetzt ist eben jemand anderes an der Spitze, nämlich Rishi Sunak, und den Namen haben wir auch bereits schon mal im Podcast genannt, denn das war der ehemalige Schatzmeister, sprich Finanzminister unter Boris Johnson, der ja zurückgetreten ist. Das wurde ja auch so ein bisschen dann unterstellt, dass quasi mit diesem Rücktritt dann auch der Fall von Boris Johnson losgelöst wurde, und naja, jetzt sitzt er da selber. Aber ja, Liz Truss ist nach nur 6 Wochen, muss man sich mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, nach nur 6 Wochen zurückgetreten. Was unter anderem an dem katastrophalen Scheitern der Wirtschaftsreform, die sie einleiten wollte, lag. Sie hat ihren kompletten Rückhalt in der Partei verloren und ist dann quasi einem Misstrauensvotum oder dem, das einem unserem Misstrauensvotum ähnelt, ja, zuvorgekommen und zurückgetreten. Und ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast, aber die Sun, das ist ja die Bild von England, die Sun hatte einen Livestream auf YouTube laufen seit Amtseintritt von Liz Truss, wo ein Kohlkopf lag. Mit dem Schild nebendran, dieser Kohlkopf wird länger die Amtszeit überleben als Liz Truss, ne? Also wer gewinnt von den beiden? Und Der Kohlkopf ist noch nicht ganz durchgeschimmelt gewesen. Das heißt, er hat tatsächlich diesen Wettbewerb gewonnen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also,
die Briten, ey, die haben auch echt keinen Erbarmen.
Nee, die haben überhaupt keinen Erbarmen. Die kennen keinen Erbarmen. Ja. Aber was man dazu sagen muss, man kann natürlich von Rishi Sunak halten, was man will. Er ist auch umstritten, aber es ist der erste nicht-weiße Premier. Es ist der sowieso schon die ganze Zeit der erste gläubige Hindu in der Downing Street. Ja? Und, das finde ich ganz lustig, er ist noch reicher als der König. Und das wird so ein bisschen auch ihm immer quasi gegen ihn ausgespielt, weil er in Saus und Braus lädt, sich eine fette Villa in seinem Wahlkreis hat bauen lassen mit Pool und Spa-Bereich und allem drum und dran. Und da wurde natürlich ihm auch entsprechend unterstellt, ja, wie soll so jemand das Land in Demut führen wollen, weil das seine Worte waren, ne, dass das Land in Demut führen will. Also, naja, wir werden mal sehen. Er hat jetzt auf jeden Fall die Führung der Tories, also der Konservativen, in England in einer sehr großen Krise übernommen, die weiterhin sehr gespalten sind. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt.
Stimmt das, dass die Liz Truss jetzt trotzdem, dadurch, dass sie wirklich nur kurz im Amt war, auf Lebenszeit ihre Diäten weiterkriegt?
Ich vermute, wenn es so ist wie hier in Deutschland, dann ja. Also auch also hier ist das
irgendwie
nicht...
145.000 Pfund?
Das kann gut
sein.
Oder
sowas habe ich gesehen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ich weiß nicht, ob die Zahl ganz stimmt, aber auf jeden Fall sehr, sehr viel
sehr,
Geld.
Sehr, sehr viel,
jedes Jahr auf Lebenszeit.
Ja.
Nur, weil sie jetzt 6 Wochen... Das ist ja krass. Ja. Das ist so krass.
Also ich glaube an den... Genau, also es ist hier dann halt... Also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, ob es an eine gesamte Legislatur gebunden ist oder ob auch da, wenn man einen Ministerposten hat, also Ministerposten, das ist ja nicht Abgeordneter, Ministerposten, ob das dann auch automatisch quasi gilt, wenn man, weiß ich nicht, mindestens einen Monat oder sowas drin ist. Ich glaube, bei den Abgeordneten, aber da kann ich mich auch täuschen, das müsste ich auch nochmal genau nachgucken, ich glaube, bei den Abgeordneten reicht eine Legislatur nicht aus, um die Diäten zu bekommen. Aber da bin ich mir nicht sicher. Oder es muss zumindest eine volle Legislatur im Amt gewesen sein, um entsprechend dann die Diäten zu bekommen. Und die sind nicht wenig, muss man sagen, auch in Deutschland. Ja, also Beamtenrente.
Ja, aber ich glaube, ich hatte das gesehen, das waren irgendwie über 100.000 Pfund, was
das
die jetzt pro Jahr
Das kann
kriegt.
Sehr gut sein. Ja.
Das war auf jeden Fall sehr lukrativ für sie jetzt.
Definitiv. Und sie war ja davor auch schon Abgeordnete, also der geht's nicht schlecht, sagen wir es mal so. Und das hat ihr jetzt nicht geschadet, außer ihrem Ansehen natürlich.
Ja, also ich glaube, ihr Ego, das ist jetzt angeknackst.
Ja, es gibt, also noch mal vielleicht so als kleinen Witz an der Seite, es gab ein ganz tolles Meme, als sie zurückgetreten ist, nämlich ein Ausschnitt von ihrer ersten Rede, in der sie gesagt hatte, sie ist ein Kämpfer und lässt sich nicht unterdrücken und wird nicht aufgeben. Und dann Meme, also ein Screenshot aus der zweiten Rede, als sie dann, oder nicht aus der zweiten, aus der Abgangsrede, in der sie gesagt hat, sie ist leider gescheitert und muss sich daher zurückziehen. Also es ist ein schöner Vergleich zwischen, ich gebe nie auf und naja, nach 6 Wochen habe ich dann doch das Handtuch geworfen.
Ich weiß nicht, warum man sowas freiwillig macht. Ey, dieses Politikgeschäft ist so ein Boah, das ist...
Vor allem auf diesen Posten eben, ne? Also wenn man nur in Anführungszeichen nur Abgeordneter ist, kriegt man natürlich auch genügend ab, aber ne, in einer solchen Zeit dann auch quasi so ein Amt anzutreten, ist schon... Muss man mit allen Wassern gewaschen
wollen.
Sein.
Muss man wollen, Mino. Muss man einfach wollen.
Man
das
wollen.
Wollte sie. Liz Truss wollte. Die
das wollte.
Wollte. Ja.
Ja. Definitiv.
So, kommen wir zum nächsten Thema. Ich hatte es letzte Woche oder vor 2 Wochen angesprochen. Das war mein Was treibt mich um? Die WM steht vor der Tür. Ja, Panini-Sticker fallen aus dieses Jahr. Die Kritik an der WM steigt einfach momentan ins Unermessliche. Klar, weil es kurz davor steht und natürlich jetzt die meiste Aufmerksamkeit kriegt. Immer mehr Organisationen zeigen öffentlich eine klare Kante gegen die WM. Jetzt ganz glaube ich, gestern, die australische Nationalmannschaft erst mit einem Video-Statement sich klar gegen die Menschenrechtsverletzungen geäußert und auch kritisiert oder gestellt. Und immer mehr sind natürlich extrem kritisch, vor allem auch unsere Innenministerin Nancy Faeser, die, also auch die Politik muss sich natürlich positionieren. Und ich weiß gar nicht, fährt ein Spitzenpolitiker nach Katar? Fährt Scholz? Das
soweit
war in meinem Raum, dass
soweit
er.
Soweit ich weiß,
dass
nicht.
Er geht.
Also, es ist noch keine klare Zu- oder Absage.
Okay.
Und so wie wir Scholz kennen, wird das auch noch eine Weile dauern, bis wir überhaupt irgendwas von ihm hören.
Ja.
Oder er redet drumherum.
Normalerweise begleitet ja der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin und der Präsident. oder? Bundespräsident doch auch, die Nationalmannschaft zum WM-Land und unterstützt, aber das wird wohl dieses Jahr wahrscheinlich ins Wasser fallen.
Glaube ich auch, ja.
Nach der ganzen Kritik an der Menschenrechtslage wurde der deutsche Botschafter in Katar eingestellt und mit einer Protestnote ausgestattet. Das heißt, Katar wehrt sich zusammen mit der FIFA. Ich weiß nicht, welcher der beiden schlimmer ist, wahrscheinlich die FIFA. Ja. Die gehen natürlich vehement gegen diese Kritik vor. Und ich habe einen kleinen Tipp, den ich gerne hier äußern möchte. Und zwar habe ich einen Podcast gehört, beziehungsweise höre den gerade jeden Donnerstag, der heißt Ausverkauft, Katar, der Fußball und das große Geld. Das ist eine 8-teilige Spotify Original Podcast Serie, die zusammen mit dem Spiegel ins Leben gerufen wurde. Gibt es jeden Donnerstag neu. Es gibt jetzt mittlerweile schon 4 Folgen und die arbeiten wirklich dieses ganze Thema mal von Grund auf und sehr, sehr gut recherchiert. Da werden Sachen ans Licht oder kommen da ans Licht. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also, dass man da überhaupt jetzt momentan bin ich auch nach solchen Recherchen halt auch immer mehr der Meinung, Alter, das kann einfach nicht klar gehen da drüben, ja. Ja, und deswegen hört euch das an, das ist wirklich super spannend, super gut gemacht und man lernt da erstmal, wie alles so zusammenhängt, ja, weil es ist nicht ganz so einfach, aber die machen das sehr, sehr gut, also sehr, sehr verständlich,
sehr schön.
Kann ich empfehlen.
Dann hau ich auch noch eine Empfehlung hinterher, nämlich der WDR hat eine 4-teilige Doku-Reihe rausgebracht. Die habe ich angefangen zu schauen. Die ersten 2 Teile, die sind auf YouTube verfügbar. Die ganzen 4 Teile sind schon in der ARD-Mediathek. Das heißt Katar WM der Schande. Da geht's auch, wie du sagst, so von Anfang bis zum Stand jetzt quasi mit der FIFA abgelaufen ist etc., mit der Vergabe und so weiter und so fort. Das ist sehr, 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 sehr spannend. Ich find's immer gut, wenn man sich da nochmal mit den Sachen auseinandersetzt, ne, und in die Recherche reingeht. Sehr, sehr gut.
Ja.
Ja, vielleicht hast du es auch mitbekommen, die jetzt mittlerweile vor 2 Tagen, wenn ihr es dann hört, für uns gestern, war ja die Rede zur Lage der Nation von unserem Bundespräsidenten Steinmeier. Jetzt haben wir ihn ja schon ein paar Mal genannt. Hast du sie dir angehört?
Teilweise. Ausschnitte.
Ausschnitte, ne, so in der Tagesschau und sowas. Ich musste mir auch mal noch voll anhören. Ich habe mir nur die Rede durchgelesen und ich würde es auch gerne mal sehen, wenn also gesprochen dann auch sehen und hören. Und
aber ganz kurz, die Ausschnitte, die ich gehört habe, die waren nicht sehr ermutigend.
Nein, es ist keine sehr ermutigende Rede, weil Steinmeier natürlich Deutschland und seine Bürger vor einer schwierigen Herausforderung in den nächsten Jahren sieht. Ne, das setzt sich ja aus vielen Sachen zusammen. Auf der einen Seite natürlich ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine, aber auch eben die hohe Inflation, die ja schon davor da war, jetzt eben damit weiter angetrieben wird. Also das heißt, er hat uns versucht, so ein bisschen zu wappnen für die Zukunft. Und naja, Deutschland sei zwar keine globale Führungsmacht, sagt er, müsse aber mehr Verantwortung in Europa übernehmen und auch in der NATO übernehmen. Was ich sehr spannend finde, wenn man sich die ganzen Diskussionen mal anguckt, wie zögerlich wir ja eigentlich beispielsweise in den Entscheidungen, was den Krieg angeht, ne, Lieferung ja, Unterstützung hier, ne, immer so von wegen, naja, wir wollen das alles in Kombination machen und dich selbst erstmal einen Schritt vorauswagen, finde ich das schon sehr spannend, dass man das dann so jetzt irgendwie auf der Seite dann doch so darstellt. Appellierte auch an die Bürger und alle politisch Verantwortlichen, anstatt uns weiter auseinandertreiben zu lassen, müssen wir alles stärken, was uns verbindet. Spricht ja auch so ein bisschen nochmal darauf ein, dass wir ja auch kulturell in unserem Staat selbst hier in Deutschland sehen, dass wir ja immer weiter auch auseinanderdriften, was diese extremen Ansichten angeht. Wir haben das ja schon während der Corona-Pandemie gesehen, dass es da so einen Drift gibt und so ein bisschen die Gesellschaft zu auseinanderbrechen droht. Finde immer, dass das ein bisschen auch in den Medien so überspitzt dargestellt wird, dass man mehr Angst davor hat, als eigentlich, wie es eigentlich vielleicht in Wirklichkeit aussieht. Ja? Aber man sollte das natürlich auch nicht unterschätzen. Ne? Das stimmt schon.
Ja, absolut. Also wir müssen einfach gucken, dass wir wieder zusammenhalten.
Ja.
Mein Gott, immer dieses Gegeneinander, schwarz und weiß, du bist falsch, du bist richtig, auch im eigenen Land, in der eigenen Familie, das macht doch keinen Sinn. Ja, also wir haben, das hat der Steinmeier gut gesagt, wir stehen vor Klimawandel, wir stehen vor Kriegen, vor Hunger, wir haben Hungernöte auf der Welt, ja. Da ist doch egal, ob der eine hier das sagt, der andere das sagt und mein Gott, dann lass die doch reden.
Ja.
Aber ja, Also das ist leider so. Ja. Und fand ich auch drastischen Satz, dass quasi so die besten Jahre eigentlich hinter uns vorbei liegen. Sind. Ja. Mhm. Die krisenfreien Zeiten sind vorbei und ich meine, wir haben gerade erst irgendwie unser Leben begonnen. Ja. Meine Tochter in 20 Jahren ist jünger noch als wir und was weiß ich, was sie dann noch erleben muss. Ne? Ja. Also krass, wirklich krass. Wir müssen zusammenhalten, das ist definitiv. Das einzig Wahre. Definitiv. Warsteiner.
Was treibt euch um?
Und wie immer kommen wir zum Schluss dieses Podcasts zu unserer Lieblingskategorie, nämlich was uns umtreibt. Und wir kennen es oder ihr kennt es ja schon mittlerweile. Wie immer lasse ich den Vortritt meiner bezaubernden Co-Hostin. Von daher, Paula, was treibt dich denn aktuell so um?
Ja, eigentlich könnte das noch ein Thema sein können für was ist passiert, aber das treibt mich tatsächlich auch schon ein bisschen länger um, deswegen dachte ich, das passt hier ganz gut rein. Ja. Und zwar das ist ja auch gerade extrem diskutiert bei uns in den Medien, der Umgang der Medien, ja, das Vorgehen von Qualitätsmedien und wie wir unsere Meinung uns einholen, wo diskutiert wird und was quasi Schlagkraft hat. Und ich meine, das Oberthema, was jetzt gerade auch für unseren Podcast ganz interessant passiert ist, ist natürlich der Abschluss der Twitter-Übernahme von Elon Musk. Er hat es geschafft, 44 Milliarden bezahlt und erstmal die komplette Management-Riege entlassen. Wunderbar. Er wird neuer CEO, beziehungsweise hat auf seinem Twitter-Profil Chief Twit als Name hinterlegt und möchte, glaube ich, jetzt auch erstmal das ganze Ruder in eigene Hand nehmen. Ja. Das Unternehmen Twitter hat die US-Wertpapieraufsicht über den Rückzug von der Börse informiert. Das heißt, das ist jetzt ein Privatunternehmen, ja, also gehört einfach jetzt Elon Musk und wird auch privat geführt. Ja. Ein so öffentliches Medium in private Hand, werden wir sehen, wie es ausgeht. Er verspricht vieles. Er verspricht Demokratie, er verspricht Freiheit. Meinungsfreiheit und wir werden sehen, was ist. Und das ist ja ganz interessant, weil gerade hier in Deutschland ja diese Riesendebatte aufgekommen ist, nach dem Buch von Richard David Precht und Harald Welzer. Das Buch heißt Die vierte Gewalt, wo sie die, ich sag mal, Qualitätsmedien, die wir hier in Deutschland haben, scharf kritisieren. Ja, also wirklich sehr, sehr hart kritisieren, denen auch Meinungsmache vorwirft und das Treiben der Politik. Das heißt, da würden wirklich harte Anschuldigungen geäußert und die Medien wehren sich natürlich. Also da gibt's ganz tolle Debatten, kann man sich mal angucken auf YouTube, wie die zwei da sitzen und gegen andere, die aus der Branche kommen, aus den Medien kommen, wirklich streiten und kämpfen. Ja.
Unbedingt die Lanz-Folge dazu gucken. Die ist fantastisch.
Ja. Ja, genau. Das war ja auch noch ganz am Anfang. Und es gibt also jetzt auch auf der Frankfurter Buchmesse war auch noch mal so ein Abschnitt, wo auch einer gesagt hat, dieses Buch ist einfach grotesk falsch. Also das sind einfach Aussagen drin, die sind einfach belegbar falsch. Ja, also es ist wirklich ein harter Kampf, aber es passt natürlich gut zum Thema Meinung. Und die kritisieren natürlich da auch Twitter hart in dem Buch und so. Und ja, ich bin mal gespannt. Also heute durch Social Media bildet sich halt jeder seine eigene Meinung. Das hat der Welzer auch gesagt. Bevor man überhaupt sich Fakten anguckt, hat man seine Meinung ja schon gemacht. Man hat sich ja schon eine Meinung gebildet und dann beharrt man auf dieser Meinung, weil ich das in dem und dem Post gelesen habe oder sowas zum Beispiel. Ja? Und dann kann man ja überhaupt nicht mehr argumentativ ein Umdenken anstreben, sondern es ist dann quasi du gegen mich. Ja. Ja? Und das ist das große Problem. Das ist ja auch das, was wir gerade bei Was ist passiert besprochen haben. Auch einfach mal zu sagen, ich lag falsch. Die Fakten haben sich geändert. Es ist nun so richtig. Das gibt es heutzutage irgendwie nicht mehr. Ja. Ja? Man muss immer beharren auf seiner Meinung, weil man sonst sein Gesicht verlieren könnte. Und das ist ein großes Problem. Absolut. Und das treibt mich um.
Absolut. Also das hat die Streitkultur nicht zu einem besseren geändert. Definitiv nicht. Und zwar vor allem weltweit. Das betrifft ja nicht nur uns, das betrifft nicht nur Amerika, sondern das ist ja ein globales Medium, das global genutzt wird. Und ich finde es so lustig, dass du sagst, oder dass er das ja sagt, du hast ihn ja nur zitiert, dass er damit zur Meinungsfreiheit und zur mehr Demokratie quasi beitragen möchte. Und du weißt ja schon, oder hast bestimmt auch gehört, wessen Twitter-Account er wieder reaktivieren möchte. Und zwar direkt.
Donald.
Der Donald, ja. Und wenn Donald Trump seinen größten Kanal wieder zurückbekommt, der ja effektiv, ja, also das kann man ja objektiv wirklich einfach so festhalten, definitiv nicht als Demokrat gilt, der die Demokratie für sich ausnutzt, als Demagoge, ja, dann finde ich diese Argumentation schon ein klein wenig scheinheilig, muss ich sagen. Ja. Und ja. Wir haben ja schon damals, als es anklang im Mai, ne, meine ich, als er das durchsickern gelassen hatte, dass er den Kauf eben ausführen möchte, schon damals gesagt, dass ich kein großer Fan davon bin. Ich bin generell auch kein großer Fan von Elon Musk. Das ist aber meine persönliche Einstellung. Das soll auch jedem selbst überlassen sein, wie er ihn dann quasi einschätzt. Aber ich sehe das super, super kritisch, dass so ein Medium, wie du sagst, vor allem dann in privater Hand liegt und quasi so auch gezielt steuern kann. Ne, weil er kann jetzt auch hingehen und einfach in Eigenmacht entscheiden, wessen Account wird gelöscht oder gesperrt und wessen wird reaktiviert etc. Das sehe ich sehr, sehr kritisch. Ja.
Das ist heftig. Der hat auf jeden Fall jetzt ziemlich viel Macht.
Ja, definitiv.
Und das hat er ja auch nicht ohne Grund gemacht, ne?
Nein, nein.
Ist ja. Gut, Mino, zum Abschluss. Was treibt dich um?
Ja, wie du sagst, es geht ja stramm auf die WM zu. Ich möchte nicht mich zur WM äußern, da haben wir ja letztes Mal schon drüber geredet. Aber das bedeutet ja leider dieses Jahr, dass wir nicht davon reden, es geht stramm auf die Grillsaison zu, sondern es geht stramm auf Weihnachten zu. Und ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, Weihnachten ist meine absolute Lieblingszeit. Und jetzt spreche ich ein Thema an, das, glaube ich, Omi auch sehr, 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 sehr umtreibt. Darüber hatten wir früher immer viel diskutiert oder zumindest gemeinsam gesagt, dass das keine schöne Sache ist. Nämlich, ich bin überhaupt gar kein Fan davon, so früh schon in den Geschäften, und ich meine, wir reden ja schon dann von mittlerweile August, Weihnachtsprodukte und sowas zu sehen. Ich finde immer, dass das diese ganze Vorfreude mir wegnimmt. Und ich war früher immer wirklich, oder bin eigentlich tatsächlich, immer sehr strikt so gewesen, dass ich gesagt habe, entweder erster Advent, wenn der bereits Ende November ist, oder frühestens 1. Dezember, wo ich mir solche Sachen hole, weil das dann für mich quasi der Beginn der Weihnachtszeit ist. Und ich finde, das hat sich ja immer weiter nach vorne verlagert, was unter anderem ja auch daran liegt, dass es Leute gibt, die halt, keine Ahnung, scheinbar in 35 Grad August Sommerwetter gerne unbedingt Lebkuchen essen möchten und das dann kaufen. Ja. Und ich kriege jedes Mal, wenn ich dann an der Kasse bei Aldi oder Lidl stehe im August, September, so einen Hals, wenn vor mir wieder irgendjemand so, keine Ahnung, Spekulatius und sonst was geholt hat. Ich finde auch einfach, dass das überhaupt nicht schmeckt zu der Zeit. Das ist so ein richtiges Weihnachts- oder Wintergebäck oder Wintersachen, ja. Und ja, jetzt habe ich hier bei mir jemanden im Haus sitzen, der sich freundlicherweise dazu entschieden hat, ich scheiß da drauf und hat hier schon Spekulatius in meiner Küche stehen. Seit 3 Wochen. Und ihre Schwester fand es auch umso lustiger, ja, uns auch noch ein Paket aus Berlin zu schicken. So ein großes Paket, wo 5 Packungen Spekulatius drin waren. Mit so einer Wasserwaage, so eine richtig geile Holzwasserwaage, wo drauf steht Haussegen. So von wegen, damit wir auch immer prüfen können, ob der Haussegen noch gerade ist. Ich sage, mein Gott im Himmel. Ja, das geht überhaupt gar nicht. Ich kann damit nichts anfangen. Das treibt mich so um, dass mein Blutdruck sogar steigt, wenn ich darüber rede. Wie geht's dir denn damit?
Weißt du, was lustig ist? Ja, weißt du, was richtig lustig ist? Weil ich hatte das mit meiner Mom letzte Woche genau gleich. Mhm. So, oh, guck mal, hier wieder Spekulatius und was, das ist einfach viel zu früh, ja, sagen wir auch. Ja. Und dann haben wir uns angeguckt, wer kauft das? Ja. Also, das muss ja ein Bombengeschäft sein, wenn das jedes Jahr früher anfängt.
Ja, absolut.
Weil, also, auch wenn man jetzt morgens mal in den Supermarkt geht und abends nochmal, dann ist es einfach leer. Also, das kaufen die Leute und zwar in Masse. Ja. Und da frage ich mich mal, wer sind diese Menschen? Also, die haben doch irgendwie ein Problem. Ja, also, irgendwas stimmt da.
Ich richte es ihr auf jeden Fall aus, weil ich habe es ja auch schon gesagt, ja.
Es stimmt nicht so ganz. Das sind, Tommy Schmidt hat es auch in einem Podcast geil gesagt, irgendwie, wenn er jemanden trifft, der morgens sagt, nee, danke, ich möchte keinen Kaffee, ich trinke einen Tee, ist ja in Ordnung, aber irgendwas stimmt nicht mit dem. Ja? Also der hat irgendwie, ist der mal aus dem Bett gefallen.
Als ja, falsche Abzweigung genommen irgendwo. Ja.
So, und das passt sehr, sehr gut. Das sind genau die Menschen, die auch jetzt schon Spekulatius kaufen und Lebkuchen, sage ich einfach mal, ist einfach meine Hypothese. Für alle, die es jetzt betrifft, sorry, aber irgendwas...
Wir können ja mal so eine statistische Analyse machen. Wir sind ja auch gute Akademiker, ne? Und dann können wir mal gucken, ob da eine Korrelation herrscht zwischen Teetrinkern und schon im August Lebkuchen kaufen. Ja, ne?
Tee trinken ist okay. Abends, so ab 17 Uhr Tee trinken ist wunderbar. Ja. Aber auch nur im Winter. Man trinkt, das ist ja auch hier, haben wir ja auch in unserem Freundeskreis die Kultur, dass einfach immer Tee getrunken wird. Und das ist auch okay, das ist halt Kultur. Aber hier, wir Deutsche, wir trinken vor November keinen Tee. Hört auf damit. Trinkt Kaffee, Freunde. So.
Und direkt sind uns 50% unserer Zuhörer abgesprungen.
Mir egal. Und kauft doch keinen Spekulatius. Macht das bitte nicht. Nee,
das geht wirklich
nicht.
Guck mal, wir haben am Montag Halloween. Also wenn ihr die Folge hört, morgen, ja, ist erstmal Halloween. Ich bin d'accord damit zu sagen, okay, von mir aus stell's ab November rein für alle Leute, die sich wirklich nicht mehr zügeln können, weil November zumindest offizieller kalendarischer ist Winter ist. Ne? Es ist so, ne, November, Dezember, Januar ist kalendarischer Winter. Ist okay.
Ja.
Aber aber kommt mir bitte nicht mit.
Ich finde, man kann das trinken, man kann sich einen Tee machen, wenn ab 16:30 so langsam dunkel wird. Hm? Dann ist in Ordnung, weil dann ist 17 Uhr dunkel, was willst du dann noch machen? Klar, dann kochst du halt einen Tee, so, ja, aber vorher kannst du das nicht machen. Das geht aber nicht.
Ja. Nee, kann ich verstehen. Ja. Also ja, ich finde immer
erst Bier auf.
Genau. Solange du noch grillen kannst in T-Shirts, ja, dann wird also Bier getrunken.
Oje, das gibt Shitstorm.
Shitstorm.
Heutzutage Shitstorm.
Ja.
Jo. Also Freunde, das war's für diese Woche. Wir hören uns in 2 Wochen wieder mit einer Sonderfolge. Schaltet ein, wird spannend. Und ja, bewertet uns, gebt uns Feedback, schreibt uns gerne, seid ihr Teetrinker oder Kaffeetrinker. Interessiert uns sehr.
Brandbriefe an die Privatadresse von Paula. Ich werde sie in die Shownotes packen.
Ja. Und schreibt uns doch vielleicht, seid ihr für die WM, gegen die WM, wenn ihr für die WM seid. Also was heißt für die WM, kann man glaube ich nicht sein. Aber falls ihr sagt, ich gucke das, ich freue mich drauf, dann schreibt uns doch mal euer Lieblingsteam. Mhm. Italien wird natürlich nicht so oft fallen, ist klar. Aber wir können natürlich, es gibt ja auch noch andere tolle Länder
in Europa. Weißt du, ich dachte, wir sind in der Abmoderation und dann kommt sowas jetzt.
Ja, also ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil immer wenn Italien nicht dabei ist, wird super.
Dann ist eine Chance für Deutschland da zu gewinnen, genau.
So, genau. Wir fliegen im Halbfinale nicht raus. Ja. Also schauen wir mal, was so wird. Wir freuen uns drauf und bis bald, Freunde.
Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.